Wir haben es jetzt so, dass ein relativ bekannter Popsong am Anfang steht, From a Distance. Wir werden das jetzt am Instrument hören. Danke, dass du dich da vorbereitet hast. Und dann werde ich das anschließend in Deutsch uns... Sing es nicht vor. So schön wie die Sarah Nelson, das kenne ich nicht. Aus der Entfernung. Aus der Entfernung sieht unsere Erde blau und grün aus und die schneebedeckten Berge leuchten weiß. Aus der Entfernung vereinigt sich das Meer mit dem Strom und der Adler hebt zum Flug ab. Aus der Entfernung herrscht offenbar Harmonie. Und die findet weltweiten Widerhall. Es ist die Stimme der Hoffnung und des Friedens. Und die ganze Menschheit stimmt ein. Aus der Entfernung haben alle genug. Keiner ist bedürftig. Es gibt weder Waffen, noch Bomben, noch Seuchen, auch keine Hungersnöte. Aus der Entfernung betrachtet sind wir Instrumente, die sich in einer Band zusammenfinden und gemeinsam Lieder der Hoffnung und des Friedens im Namen der Menschheit spielen. Gott beobachtet uns aus der Entfernung. Aus der Entfernung siehst du aus wie mein Freund, auch wenn wir im Krieg sind. Aus der Entfernung kann ich nicht begreifen, wofür der ganze Krieg da ist. Aus der Entfernung herrscht Harmonie, deren Echo die ganze Welt erfüllt. Es ist die Hoffnung schlechthin, die höchste Form der Liebe überhaupt, das vereinigte Herz der ganzen Menschheit. Gott beobachtet uns aus der Entfernung, from a distance. Ja, liebe Schwestern und Brüder, der Liederdichter spürt, dass es Gutes und Schönes gibt im Leben. Davon träumt er, aber er spürt auch die Distanz. From a distance, aus der Entfernung, von Weitem betrachtet, gibt's gute Wege. Auch Gott sieht sie, aber wie ist es, wenn wir näher kommen? Der heutige Bibeltext spürt diesem Empfinden auch nach. Ich lese jetzt aus Jesaja Kapitel 55 die Verse 6 bis 13. Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihm, jetzt ist er nahe. Der Frevler soll seinen Lebensweg ändern. Wer Böses im Sinn hat, soll seine Pläne ändern und zum Herrn und zum Gott zurückkehren. Der wird Erbarmen mit ihm haben und ihm reichlich Vergebung schenken. So lautet der Ausspruch des Herrn, Meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde? So fern sind meine Wege von euren Wegen, meine Pläne von euren Plänen. Regen und Schnee fällt vom Himmel und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befeuchten. So lässt er die Pflanzen keimen und wachsen. Er versorgt den Sämann mit Samen und den Menschen mit Brot. So ist es auch mit dem Wort, das von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will. Was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. Voll Freude werdet ihr aus Babylon fortziehen und wohlbehalten nach Hause gebracht werden. Berge und Hügel brechen in Jubel aus, wenn sie euch sehen. Die Bäume in der Steppe klatschen in die Hände. Statt Dornsträucher wachsen dort Kiefern und statt Brennnesseln Myrtenbüsche. Das alles geschieht zur Ehre des Herrn. Er setzt ein unvergängliches Zeichen, dass niemand ausgelöscht wird. Dieser Text steht im Jesaja, relativ spätes Kapitel. Da ist das Volk der Juden, wie auch schon vorher das Volk aus dem Norden Israels, in Gefangenschaft in Babylon. Jesaja ist dort auch bei den Gefangenen. Und so sehen wir dieses Volk der Juden im Zweistromland, das heißt zwischen Euphrat und Tigris. Nicht in Jerusalem. Die Babylonier deportierten sie nach Babel. 60 Jahre ist das jetzt her. 3 Generationen. Als Gefangene weggeführt. Die Besatzer hatten auch den Tempel zerstört. Wo bleibt da der Glaube an den Schöpfergott, an die Verheißung seiner Nähe? Kann ein Volk seinen angestammten Glauben verlieren? Wie ging es den Juden im Exil? Sie waren doch das auserwählte Volk, Abrahams Kinder. Und wer jetzt gerade die Tageslesung immer liest, den laufenden Text, da wird ja das berichtet, wie Abraham zum Stammvater wurde. Doch das Königtum Davids, der Tempel Salomos, alles lange her. Jetzt waren sie in Kolonien im Umland Babels verstreut. Kaiser Nebukadnezar achtete sehr darauf, dass die Verschleppten nicht zu stark wurden. Zur Teilnahme am Kult um den babylonischen Reichsgott Marduk wurden die Juden allerdings nicht gezwungen. Sogar jüdische Gottesdienste waren erlaubt. Doch Glaubensfreude? Weit gefehlt. Fern vom Tempel in Jerusalem als Segensquelle fiel das Volk in eine Art kollektiver Depression. Man fühlte sich von Gott verlassen, vergessen, verworfen. Das auserwählte Volk erfährt die Verborgenheit Gottes. Es fühlt sich an, als ob man den Boden unter den Füßen verliert. Die Alten erzählten noch von schönen, erbauenden Gottesbegegnungen im Tempel, von Gemeinschaft und Gebet. Aber jetzt war eine neue Generation herangewachsen, die all dies nicht kannte. Selbst das Wissen über den jüdischen Glauben verblasste. Viele haben die Suche nach Gott einfach aufgegeben. Ich vergleiche das etwas mit heute. Das christliche Abendland war gestern. Vielleicht auch schon vorgestern. In der Ex-DDR wollte man keine christliche Verkündigung mehr. Einige sozialistisch geprägte Generationen hatten wenig Möglichkeiten, vom Glauben zu hören. So verliert er sich. Und bei uns im Westen? Auch da werden es immer weniger Familien, in denen noch die christliche Botschaft weitergegeben wird. Heutige Pfarrer erleben, dass Konfirmanden kaum noch Vorwissen haben. Du wirst das auch wahrscheinlich wissen vom Rallye-Unterricht her. Pfarrer Rau hat es kürzlich berichtet. Wenig Informationen, wenig Wissen um diesen Glauben, geschweige denn den persönlichen Glauben. Ich sehe nur, dass wir uns mehr und mehr von Gott und seinem wunderbaren Sohn Jesus Christus entfernen. Auch heute haben viele Leute die Suche nach Gott einfach aufgegeben. Und ich beobachte, dass die Gottesferne und damit verbunden der Verlust christlicher Werte nicht gut tun. Die Juden im Exil entwickelten über die vielen Jahre der Unterdrückung und Diskriminierung Strategien zum Überleben, so wie das meistens ist in Gefangenschaft. Die einen passten sich an und wollten sein wie Einheimische. Sie unterstützten das Regime. Andere beugten sich diesen Tatsachen und versuchten, so gut wie möglich still zu halten und den Alltag zu organisieren. Eine dritte Gruppe war mutig und wagte es, mehr Freiheiten einzufordern. Diese Gruppe hatte Glück, denn ein Machtwechsel war im Gange damals in Babel. Die Perser kamen an die Macht in Babylon. Überraschenderweise wollte dieser Perserkönig Kyros den gefangenen Juden gar die Heimat nach Jerusalem erlauben und unterstützte dies auch noch finanziell. In diese Situation hinein spricht jetzt unser Jesaja-Text, Verse 6 und 7. Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft zu ihm, jetzt ist er nahe. Der Frevler soll seinen Lebensweg ändern. Wer Böses im Sinn hat, soll seine Pläne ändern und zum Herrn, dem Gott, zurückkehren. Der wird Erbarmen mit ihm haben und ihm reichlich Vergebung schenken. Jetzt ist eure Chance, ruft der Prophet Jesaja seinen Landsleuten zu. Gott zieht sich nicht zurück, er ist euch nahe. Wenn schon die Leute nicht auf Gottes Suche sind, so kommt doch Gott auf die Menschen zu. Trotz verschmähter Liebe, trotz offener Ablehnung, trotz bösen Gedanken sucht Gott uns auf. Seine klare Absicht ist Erbarmen und Vergebung. Zunächst noch einen kurzen Blick auf Jesaja selbst. Er nahm ja den Auftrag Gottes an, den Leuten damals und auch uns heute etwas zu bezeugen. Und interessant, er lässt sich sogar in die Karten schauen und verrät uns wenige Kapitel vorher, wie er sein Gebetsleben gestaltete. Ich kenne keinen Propheten, der das so ausdrücklich beschreibt. Die Quelle seiner Seelsorge ist sein Morgengebet. Morgen um morgen hält er sich Jahwe hin, der ihm die Ohren weckt, das heißt, der ihn hell wach macht und sensibilisiert für die Glaubenszweifel der Müden und auch der Schwermütigen. So wird er befähigt, auf die Klagen der Landsleute einzugehen. Selbst Jesus scheint in seiner morgendlichen Gebetszwiesprache diesem Modell von Jesaja gefolgt zu sein. Doch jetzt zum Vers 8, den ich als Überschrift zur Predigt gewählt habe. So lautet der Ausspruch des Herrn: Meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde? So fern sind meine Wege von euren Wegen, meine Pläne von euren Plänen. Als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, bin ich ehrlicherweise erschrocken. Soll ich das verkündigen? Ist Gott jetzt doch ganz distanziert? Viele Menschen, auch Gläubige, empfinden dies ja so. Und dann fiel mir der eingangs zitierte Popsong, den wir vorher dann auch gehört haben, From a Distance ein, in dem es im Refrain heißt: God is watching us from a distance. Gott beobachtet uns aus der Entfernung. Ist Gott wirklich ferne? Zu ferne? Von weitem scheint ja oft alles gut sein. So wird es auch in dem Text, in dem Liedtext beschrieben. Es scheint alles gut zu sein. Aber wenn wir genauer hinsehen, was will uns dieser Text wohl sagen? Wie ist das mit Nähe und Distanz? Ich denke, dass es um den Blickwinkel geht. Gerade noch wurde von einem sehr nahen Gott berichtet. Hier sagt Gottes Wort aber dann auch, dass es eine Distanz braucht, um alles zu überblicken. Denn wir wissen oft sehr genau, wie Gott sich da oder dort zu verhalten hat. Unsere Gebete, auch meine Gebete, sind da sehr konkret. Wir sagen Gott schon, was wir meinen, was richtig ist. Aber lassen wir es dann auch geschehen, wenn Gott etwas anderes beabsichtigt? Wie damals Jesus im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Hinrichtung, wo er betet, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Auch ich selbst bete manchmal so, dein Wille geschehe. Aber was ist's dann, wenn es konkret wird? Habe ich dann das Vertrauen, dass Gottes Weisheit ganz anders, viel besser ist wie meine eigene? So auch damals. Das in Resignation blind und taub gewordene Volk sollte sich der neuen Perspektive anschließen und alleine auf Jahwe vertrauen. Diese Blindheit und Taubheit führt allerdings nicht zur Abwendung Gottes vom Volk, sondern zu seiner Zuwendung. Sie sollten endlich merken, wie machtvoll er ist. Jesaja erklärt das dann mit einem Gleichnis aus der Natur. Regen und Schnee befeuchten die Erde, heißt's da. Nur so kann der Samen des Gärtners keimen. Nur so gibt's Brot, das uns satt macht. Auch das Wort Gottes findet fruchtbaren Boden und bewirkt etwas. Das, was Gott beabsichtigt, gelingt ihm. Gott schweigt nicht. Er verheißt eine Zukunft in Freiheit, wie beim Samen, der im Frühjahr in den Boden kommt und keimt, erst unsichtbar, später mit zarten Sprossen. Die Hoffnung, Gott aussät, darf keimen und sprießen. Auch wenn wir es nicht gleich erkennen, kommt sie zum Ziel. Die Juden durften es erfahren bei der Heimkehr ins verheißene Land. Viele unfreiwillig im fremden Land weggesperrten damals hatten ihre Suche nach Gott aufgegeben. Die Gefangenschaft war verzweifelt und trostlos. Auch wir erleben heute Krankheiten, Kriege, Klimaveränderungen, das schlimme Erdbeben in der Türkei, Syrien. Direkt betroffene Menschen spüren das Leid am eigenen Leib, andere leiden mit, auch wir. Aber Gott schweigt nicht. Seine Pläne und Wege können anders sein als unsere. Er hat einen anderen Blickwinkel. Wohl müssen wir Menschen auch eigene, ungute Wege verlassen. Gottes Wort kann und will verändern. Gottes Wort kann und will verändern. Diese Verheißung bleibt, sie gilt für Israel und gilt für uns. Voll Freude werdet ihr aus Babylon fortziehen und wohlbehalten nach Hause gebracht werden, steht am Ende unseres Kapitels. Ganz gleich, welche Wege vor uns liegen, Gott weiß den Weg. Und darauf vertraue ich. Wir werden immer Leben vor uns haben, weil er vor uns ist und bleibt. Ich werde immer Leben vor mir haben, weil er vor uns ist, vor mir ist und bleibt. Amen.